Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Heute mit ganz besonderem Special-Gast, nämlich Jenny vom Moviepilot. Hallo Jenny.
Hallo Sebastian.
Und mir gegenüber sitzt natürlich Christoph von der Filmstarts-Redaktion. Hallo Christoph.
Sebastian, guten Morgen. Jetzt, wo ich gerade deinen Kopf nur die obere Hälfte sehe, ne?
Ja.
Hast du dir den Schnurrbart schon immer gehabt?
Nein, ich habe mich seit anderthalb Monaten nicht mehr rasiert und endlich existiert mal auf Sebastians Gesicht so etwas wie ein Schnurrbart. Ich bin ein bisschen stolz.
Ich hätte da jetzt kein Geld drauf gewettet. Ich hätte auch sein können, dass du jetzt sagst, habe ich seit 5 Jahren. Aber jetzt, wo man nur die obere Hälfte sieht, fällt er natürlich viel, viel mehr auf.
Sehr gut, sehr gut. Ja, wie ihr vielleicht schon da draußen, wenn ihr eins und eins zusammenrechnen könnt, wenn ich die beiden Filmgucker-Urgesteine von sowohl Moviepilot als auch Filmstarts hier im Podcast habe, kann das natürlich nur bedeuten, dass wir unseren jahresüblichen Jahresrückblick machen und ein Podcast, vor dem ich immer ein bisschen schwitze, weil ich bin jetzt gespannt, was Christoph mir für eine Zahl nennen wird. Wenn ich ihn frage, Christoph, wie viele Filme hast du dieses Jahr geguckt?
Ich weiß es nicht auf die Zahl genau. Ich weiß bloß, wie viel ich geguckt haben werde am 31.12.
Na dann.
Weil das ist genau durchgeplant. Genau 800 dieses Jahr. Wow. Also 100 mehr als letztes Jahr.
Wow. Okay, krass. Jenny, wie kannst du an diese Zahl herankommen?
Ich versuch's gar nicht erst. Ich habe 100 Filme weniger geschaut als letztes Jahr. Deswegen waren es am Ende nur etwas über 250.
Mhm. Okay, und jetzt sage ich euch meine Zahl. Ich habe dieses Jahr, weil ich genau wusste, dass wir diesen Podcast hier wieder machen. Ich habe von Januar an alle Filme mitgezählt. Ich habe 218 Filme geguckt. Also bis Stand dieser Aufnahme. Kommen vielleicht noch ein paar ja, dazu, aber
Ich hätte das deutlich niedriger getippt. Also das ist doch schon ordentlich.
Yes. genau, wir wollen heute, ihr kennt das Spiel, wir haben das letztes Jahr schon so gemacht. Wir wollen heute über unsere jeweils 5 Lieblingsfilme sprechen. Dabei gehen wir nur auf Filme ein, die tatsächlich auch vom Januar 2021 bis jetzt irgendwann in Deutschland im Kino gelaufen sind.
Also von Juni bis jetzt.
Ja, okay, gut, also klar. Aber die zumindest in diesem Jahr irgendwie im Kino gelaufen sind. Wenn ihr euch noch dafür interessiert, was so die besten Serien des Jahres waren, gibt's ja bei Streamgestöber auch einen wunderschönen Podcast dazu. Da war ich sogar auch mit dabei. Durfte mich mit Max zusammentun, der ja gefühlt, Max ist so der Christoph von Moviepilot, was Serien angeht, weil das ist ja unglaublich, wie viele Serien der geguckt hat. Und für alle Streaming-Fans noch da draußen wichtig, es gibt auch bei Streamgestöber einen zweiten Jahresrückblicks-Podcast, wo es tatsächlich nur um die besten Streaming-Filme geht. Richtig, Jenny?
Genau, und da ist auch ein Filmstarts-Kollege zu Gast, nämlich
überall.
Der Pascal Reis. Und das war ein sehr erhellender Podcast. Und ich finde es auch schön, dass ich hier nochmal Gelegenheit habe, nur über die Kinofilme zu reden. Da wird alles abgedeckt, was meine Top 10 ausmacht dieses Jahr.
Ich weiß jetzt nicht, welche Untertöne dabei erhellend alle drin waren. Ich muss mir den Podcast auch anhören. Ich kann jetzt überhaupt nicht einschätzen, wie dieser Podcast ist. Ich bin gespannt.
Also wenn Pascal da drin war, dann kann ich mir schon in etwa vorstellen, also nichts gegen, nur Liebe für Pascal, der ja auch der ja sogar Fanpost für seine schöne Podcast-Stimme gekriegt hat, was Filmstarts angeht. Also von da, ja, ich würde mal sagen, lange Rede, kurzer Sinn, legen wir los. Und Jenny, weil du schon so lange nicht mehr hier warst, du darfst jetzt mal den Anfang machen und dann gehen wir irgendwie hier einmal reihum mit deinem Platz 5.
Mein Platz 5 ist ein Film, auf den ich eigentlich, als er bekannt gegeben wurde, gar keine Lust hatte, weil ich dachte, es gibt doch da schon eine Verfilmung aus dem Jahr 1961, dieses Musicals, die eigentlich so gut wie perfekt ist, abgesehen von dem sehr problematischen Casting, insbesondere der weiblichen Hauptdarstellerin. Ich rede natürlich von West Side Story und der neuen Adaption von Steven Spielberg. Ich muss sagen, ich bin ein riesen Steven Spielberg-Fan und er muss viel leisten, um einen Film zu machen, der mir nicht gefällt. Selbst The BFG kann ich irgendwas abgewinnen. Aber West Side Story, wie gesagt, ich hatte keine Lust darauf. Ich dachte, Musical geil, Spielberg macht endlich ein Musical. Aber warum nicht irgendwas, was nicht so einen großen Schatten vorauswirft, weil der Originalfilm ja wirklich legendär ist von Robert Wise. Und ich bin da reingegangen und habe eigentlich nicht so viel erwartet und wurde von Anfang an da hineingezogen mit dieser langen Kamerafahrt auf dieses in Trümmern liegende Viertel San Juan Hill und war vor allem begeistert, wie es schafft, gleichzeitig die Essenz von West Side Story zu erhalten, ohne es zwanghaft zu modernisieren. Hm. Es spielt ja weiter in den 50er Jahren und trotzdem diesem Film so eine, also der wirkt ja fast schon klassizistisch im Vergleich zum Original. Also das Original, das ist super modern geschnitten, kommt da, du wirst da reingeworfen wie in einen Kampf mit Sprungmessern und so weiter. Und das neue Film ist so eigentlich ein klassisches Musical in jeder Hinsicht, aber wirkt trotzdem frisch und lebendig und neu, nicht wie Ahnenverehrung. Mhm. Und es ist natürlich auch wieder eine große Liebesgeschichte von Tony und Maria und Romeo und Julia im Grunde in einem Viertel in New York, da muss man, glaube ich, nicht mehr zum Inhalt sagen.
Nee, ja, es gibt hier auch einen wunderbaren Podcast, den wir ja auch mit jemandem vom Moviepilot gemacht haben, nämlich Matthias, von dem ich gar nicht wusste, was der für ein brennender Verehrer tatsächlich auch von West Side Story, dem Originalmusical ist. Es war wirklich sehr schön, weil ich fand den Film auch toll, aber Matthias darüber reden zu hören, war wirklich nochmal so, erzähl mir mehr, Matthias, komm, noch mehr, noch mehr. Und nee, ich fand den auch wirklich sehr, sehr toll, auch ja, bombastische Choreografien und wie Spielberg hier wirklich auch aus der Wohnung raus auf die Straßen zieht mit der Kamera in einer einzigen Choreo, wenn sie da diesen America-Song singen und so, fand ich auch wirklich sehr, sehr toll. Christoph?
Naja, ich bin ja ähnlich wie Jenny ein fantastischer Spielberg-Fan. Also wenn ich dieses Jahr nur einen Film geguckt hätte, wäre das der gewesen. Ich habe aber im Gegensatz zu euch allen das Original erst letzte Woche zum ersten Mal richtig gesehen. Außer es lief, glaube ich, mal so in der Schule so halb, weißt du, wenn da so eine Unterrichtsstunde frei war. Weißt du, das versaut einem ja jeden Film. Deswegen habe ich den nie wieder geguckt. Fand den okay, aber auch nicht mehr, das Original. Spielberg finde ich deutlich besser, aber ich hatte auch, war ein bisschen auf hohem Niveau enttäuscht. Also die Liebesgeschichte funktioniert genauso wenig wie im Original und das dritte Akt ist auch, hat immer noch Probleme, auch weil sie jetzt versuchen, also die Liebesgeschichte war ja im Original schon schwach, und jetzt geben sie den zentralen Song der Liebesgeschichte noch weg und was natürlich super funktioniert, weil aus der Somewhere There's a Place for Us, daraus wird jetzt nicht mehr für uns beiden Liebenden, die sich nicht lieben dürfen, sondern daraus wird für die puerto-ricanische Gemeinschaft, weswegen dieser Film hat natürlich eine viel stärkere politische Botschaft als das Original. Und ich finde das alles interessant, was er macht, und inszenatorisch ist das über alles erhaben. Aber jetzt, dass ich auch, wie Spielberg selbst wahrscheinlich schon seit über 20 Jahren darauf warte, dass der endlich ein Musical macht, hätte ich mir einen Tacken mehr erwartet.
Okay.
Aber gut, bei den meisten ist er ja eingeschlagen.
Ja, okay, dann kommen wir mal zu Christophs Platz 5.
Ja, das ist ein bisschen was anderes jetzt. Mein Platz 5 ist der für mich beste Horrorfilm des Jahres.
Oh, David, Malignant?
Ja, klar. Das steht ja wohl außer Frage. Malignant ist ja so, also wir hatten ja in den letzten Jahren ganz oft so diese Spaltung, gerade im Horrorgenre, fast noch mehr als überall anders zwischen Kritikern und Publikum. Weil wir hatten diese ganzen A24-Horrorfilme wie The Witch oder solche Sachen, die irgendwie von den Kritikern geliebt wurden. Und dann haben die ja immer diese Kinowertung, wenn da das normale Publikum reingeht, da hat er ja überall eine 6- bekommen, all diese etwas künstlerischen Filme. Und überraschenderweise gab es das bei Malignant jetzt auch total. Also gerade bei Kritikern wurde der überall so abgefeiert als einer der besten Horrorfilme des Jahres oder der beste Horrorfilm des Jahres. Und beim Publikum kam der wieder überhaupt nicht an. Aber diesmal verstehe ich es nicht wirklich, weil das hier ist ja wirklich, also der ist schon abgedreht und total crazy. Aber der hat nicht so diesen künstlerischen Vibe. Der ist einfach mehr so richtig fun und scheißt auf alles und macht einfach Spaß.
Aber ich glaube, da habe ich tatsächlich einen Erklärungsversuch für, warum der beim Publikum, glaube ich, nicht so angekommen ist. Malignant ist für mich in den Top 10 dieses Jahr. Ist jetzt zwar nicht in meinen Top 5 drin, aber auf jeden Fall in den Top 10. Aber ich glaube, das Problem ist, die Leute haben wahrscheinlich was ganz, ganz anderes erwartet, als du letztendlich bekommst. Weil der Film fängt ja auch noch wirklich sehr seriös horrormäßig an. Und dann denkst du noch so, okay, James Wan, wenn du sowas jetzt machst, warum hast du denn nicht einfach Conjuring 3 gemacht und dann ist gut so? Und
dann hast du aber den Anfang vergessen. Also ja, die ersten 5 sind dieses X-Men auf Speed-Ding, was schon total abgedreht ist.
Ja, aber das vergisst du dann, glaube ich, relativ schnell, weil dann halt wirklich so dieses Haunted House-Ding erstmal irgendwie kommt. Und irgendwann dreht sich dieser Film kriegt den absurdesten Plot-Twist aller Zeiten, über den ich mich heute noch köstlich amüsieren könnte, hat verrückte, wird ja dann auch mehr so liefert einer der besten Action-Szenen überhaupt irgendwie, so, was mich so ein bisschen an diese Kirchenszene aus dem ersten Kingsman erinnert hat, wenn ihr euch daran noch erinnert.
Ja, aber in besser.
Ja, und vor allem in brutaler noch. Und ich glaube einfach so diese Schwankung, dass es ja doch, abgesehen von diesem Intro, recht düster und ernst anfängt und du am Ende eigentlich denkst, okay, ist eigentlich mehr so was, worüber ich eigentlich die ganze Zeit nur lachen kann. Vielleicht,
ich finde es vollkommen okay, bei dem Film am Schluss zu lachen.
Ja, natürlich, aber ich glaube, so die Leute haben vielleicht wirklich eher einen ernsthafteren Horrorfilm erwartet und nicht, dass es am Ende wirklich ein bisschen sehr absurd wird. Also beim ersten Mal gucken habe ich echt gedacht, was zur Hölle gucke ich hier gerade, bis ich es dann so verarbeiten konnte, dass ich, okay, es war eigentlich schon ziemlich verdammt lustig.
Ja, also das hat ja James Wan, also der Regisseur von Conjuring, gemacht, zwischen den beiden Aquaman-Filmen. Hm. Und das war wirklich sein Freischuss bei Warner. Also dafür, dass er jetzt die ganzen großen Blockbuster machte, durfte er jetzt für ein verhältnismäßig geringes Budget einfach machen, worauf er Bock hat. Hm. Und er hat ja auch Saw erfunden, also er kommt ja aus dieser Ebene des dreckigen kleinen Horrorfilms. Und da hat er jetzt völlig frei gedreht.
Das ist aber für mich auch so ein Film, wo ich mir denke, wenn du nicht gerade James Wan heißt, hätte jedes Studio gesagt, nee, lass mal kommen.
Vielleicht ist es aber auch so ein Problem, was die mangelnde Publikumsbegeisterung angeht, dass der Film äußerlich erstmal wirkt wie der 100. Neue Horrorfilm aus der James Wan-Schmiede. Sagt mir den Unterschied zwischen dem Titel von Insidious und Malignant und wie sie alle heißen.
Stimmt, das kommt auch
und dass ihm so ein bisschen auch das Marketing-Genius, was Horrorfilme halt, insbesondere von A24 natürlich, brauchen, so um anzukommen, wenn sie nicht ein Conjuring-Franchise hinter sich haben. Weil ich habe den Film nicht gesehen. Ich dachte, ja, James Wan, guckst du mal irgendwann noch dieses Jahr. Mhm. Aber dann musst du ja noch so viele Podcasts aufnehmen, musst ja noch andere Filme gucken dafür. Und hatte nur den Titel gesehen, als er dann rauskam, dachte, ja, es ist halt wieder ein James Wan-Horrorfilm, so der dann 70 Sequels bekommt und so. Und ich mag ja Insidious, insbesondere Insidious 2 sehr, aber irgendwie ist da auch eine Müdigkeit da. Vor allem, weil ich von Conjuring 3 massiv enttäuscht war. Mhm.
Ja, also man kann das mal sagen, das ist kein Geisterfilm. Ja. Auch wenn das zwischendurch 5 Minuten lang so wirkt, aber das ist auch kein Spoiler, weil das wirkt wirklich nur 5 Minuten lang so. Das ist ganz anderes. Mhm. Und gerade Giallo-Fans sollten das unbedingt gucken. Es geht viel, viel mehr in die Richtung von irgendwo zwischen Argento und Bava, aber während jemand LSD genommen hat. Ja. Also das ist völlig drüber und also unglaublich inszeniert. Also der Killer ist der Hammer. Vor allen Dingen, weil wenn der sich bewegt, diese ganzen Plansequenzen auch zwischendurch, wenn der irgendwie durch irgendwelche Tunnel geht und man weiß erstmal ganz lange Zeit nicht, warum zum Teufel wirkt das alles so merkwürdig, bis man irgendwann versteht, der geht die ganze Zeit rückwärts. Mhm. Und man merkt das gar nicht. Mhm. Ja, das ist alles ziemlich, ziemlich crazy und unglaublich spaßig und trotzdem brillant inszeniert.
Ja, ja. Wie gesagt, ich kann auch jeden verstehen, der aus diesem Film kommt und sagt so, okay, komm, lass mich Ruhe mit dem Scheiß. Aber ich muss auch sagen, ich fand den wirklich sehr unterhaltsam. Und ich glaube, man muss halt wirklich mit dieser Denke mehr reingehen. Das wird jetzt ein bisschen gaga, aber ihr werdet es lieben, wenn ihr euch darauf einlasst, dass es gaga wird.
Oder gar nichts. Also ich würde eher sagen, oh, gar nichts wissen. Also mir wurde der Film relativ früh gezeigt, weil Warner Deutschland auch nicht wusste, was sie damit machen sollen. Und dann haben sie mich gefragt und mir den alleine gezeigt. Und das war noch lange, bevor irgendjemand den gesehen hatte. Und ich wusste nichts. Ja. Ich hatte auch so ein bisschen Angst wie Jenny, dass das einfach der nächste. Also bei Conjuring bin ich so ein bisschen durch. Der dritte war ja auch nicht mehr doll. Der war ja auch nicht von ihm, aber der war auch nicht mehr doll. Dann hatte ich so ein bisschen Angst, so, weil wenn man den extra gezeigt bekommt, dass man dann so sagt, ja, tut mir leid, das ist halt nichts, aber nee, das gerade, dass er mich immer wieder überrascht hat. Und das macht er ja nicht nur einmal, der wechselt ja andauernd, das Genre.
Ja. Okay, ja gut, da habt ihr es. Haben wir doch, ich finde, wir haben schon mit Platz 5 eine sehr bunte Mischung. Und jetzt komme ich, nämlich mit meinem Platz 5, The Suicide Squad von James Gunn. Ich habe mich ja sehr auf diesen Film gefreut, vor allen Dingen, nachdem ja es immer hieß so, okay, wie verfahren wir mit dem Suicide Squad, was ja David Ayer 2016 da irgendwie zusammengebastelt hat, wo ja auch viel irgendwie schiefgelaufen ist. Und trotzdem habe ich irgendwo so einen kleinen Softspot für diesen 2016er Film, auch wenn er halt nicht wirklich gut ist, aber irgendwo vielleicht so in die Kategorie Guilty Pleasure kann man den irgendwie so mit reinpacken. Und dann kam James Gunn mit The Suicide Squad und ja, hat uns, oder zumindest mich wirklich ja so komplett vor den Socken gehauen, was er da irgendwie zusammengestellt hat mit diesem Team. Allein diese ersten 20 Minuten des Films sind James Gunn pur. Und auch wie er dann später mit dem ganzen Team verfährt, auch wie er uns, finde ich, die beste Harley Quinn-Performance abliefert, die wir seit jeher hatten, irgendwie seit es Margot Robbie als Harley Quinn gibt. Das ganze Team, toll, King Shark, super. Also die ganzen obskuren Charaktere, ich meine, er hat es ja schon mit Guardians of the Galaxy irgendwie gut gezeigt, dass er solche verrückten Leinwandfamilien da irgendwie zusammenbasteln kann. Aber wie der Film hier einfach gerockt hat, fand ich unglaublich fantastisch.
Also David Ayers Suicide Squad ist für mich nur guilty und keine Pleasure, muss ich sagen. Insofern konnte der Film von James Gunn nur besser werden und das war er dann auch für mich. Also ich kann ja da absolut zustimmen. Ich hatte Bedenken vorher, weil ich die Guardians of the Galaxy Filme von ihm nicht so mag. Ich habe da immer das Gefühl, dass er da irgendwie so in so einem FSK 12 Gefängnis arbeitet und eigentlich würde ich lieber das sehen, was er früher gemacht hat.
Ja.
So seine anderen Filme, sowas wie Super oder Sliver zum Beispiel. Und das Suicide Squad, als sein neuer Suicide Squad, erfüllt hat alles, was ich mir irgendwie von Guardians gewünscht habe, wo ich wusste, dass es nie bei Marvel existieren kann in dieser Form. Also das Cast, also die Besetzung ist großartig. Ich habe mich, also ich hätte auch die ganzen Filme über einfach nur Sylvester Stallone's High, also King Shark, anschauen können. Das hat mir einfach so viel Freude bereitet. Und was mir besonders gefallen hat, ist, dass es ein Superheldenfilm ist, der primär so das Spektakel, den Spaß, die Unterhaltung in den Fokus rückt und nicht so diesen Drang hat, eine Mythologie aufzubauen, weiter zu erzählen, voranzutreiben für das Sequel und so weiter und so fort. Also der steht halt auch schön für sich, selbst wenn man den ersten nicht gesehen hat, ist da ja durch die Auftaktsequenz halt alles gut verständlich, was da passiert. Und das hat mir richtig gut gefallen. Also wirklich der wahrscheinlich der neben einem gewissen Cut von Zack Snyder, mein Lieblings-Superheldenfilm dieses Jahr.
Ich fand ihn auch super unterhaltsam. Ich bin ja bei Zynismus und Menschenfeindlichkeit der Meinung, man muss das ernst meinen, wenn man das macht. Komme ich damit klar, wenn man so merkt, das ist so ein Mode-Hollywood-Ding, um irgendwie cool zu sein, dann reagiere ich da mega allergisch. Und er ist da immer auf so einer Kippe, mal so. Aber hier hat es halt funktioniert und da zieht es ja zwischendurch auch echt durch. Aber jetzt, wo man jede Woche irgendwie feiert, dass Marvel sich schon wieder was traut, was noch nie jemand gemacht hat, sehen wir in den nächsten 10 Jahren einen FSK 18 Marvel-Film?
Keine Ahnung. Also es heißt ja immer noch, dass der nächste Deadpool-Film irgendwie so ein R-Rating bekommt. Aber wann der überhaupt jemals in die Kinos kommen wird, steht ja auch noch so ein bisschen in den Sternen. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir sowas wie The Suicide Squad haben. Und das, finde ich, ist für mich allgemein auch so ein Punkt, wo man sieht, okay, DC hat sich da, glaube ich, jetzt doch so ein bisschen besser umstrukturiert, einfach was so die Filme angeht, auch wie die aufgebaut sind, dass sie halt jetzt wirklich so beide Lager so ein bisschen abgrasen. Ne? Auf der einen Seite trotzdem irgendwie versuchen, so auch so großes Blockbuster-Kino, wo man halt auch die Familie irgendwie noch mit reinkriegen kann, aber jetzt halt auch so mit The Suicide Squad und wahrscheinlich auch so mit The Batman, der ja dann 2022 kommt, auch mehr so in die, ja doch, erwachsenere Richtung geht. So.
Das muss man halt mal gucken. Also der war jetzt ja schon mild eine Enttäuschung an den Kinokassen, also der neue. Und man muss halt natürlich bedenken, der mit Abstand erfolgreichste DC-Film ist zugleich der am meisten wie Marvel wirkt, ne? Mit Aquaman 1 oder 2, ich weiß nicht. Einer von beiden ist der erfolgreichste, glaube ich.
Also 2 ist noch nicht da. 2 ist noch nicht da. Außer du hast ihn schon gesehen.
Stimmt, ich bin da so durcheinander. Nee, also Aquaman ist der erfolgreichste DC-Film und das ist halt der quasi auch 1:1 bei Marvel mehr oder weniger
einfach läuft. Ja, genau, ja, deswegen. Aber trotzdem haben sie ja auch genügend andere Filme, die in ein anderes Schema gehen. So, dann würde ich sagen, werfe ich den Ball jetzt direkt zu Christoph zurück. Und dann,
wieso das denn?
Ja, weil ich mixe und mische hier.
Das muss man mir vorher sagen, jetzt nein.
Okay, gut, dann ist Christoph darauf vorbereitet für die nächste Runde. Ja. Und dann macht Jenny jetzt weiter mit Platz 4.
Also mein Platz 4 kommt erst noch ins Kino und zwar am 23.12.
Shit, dann haben wir denselben.
What? Wieso?
Dann haben wir denselben Platz 4.
Ja, das ist doch schön. Na dann.
Und zwar Drive My Car von Ryosuke Hamaguchi.
Dann kannst du das jetzt alles erklären und vor allen Dingen die ganzen Namen aussprechen, die jetzt kommen.
Da habe ich mich absichtlich zurückgehalten in meinen Notizen, weil ich dachte, das ist ein Kampf gegen Windmühlen.
Beziehungsweise ganz kurz, der Film ist quasi draußen, wenn ihr da draußen diesen Podcast hier hört, weil dieser Podcast kommt ja zwischen den Jahren. Das heißt, vielleicht habt ihr den Film dann schon gesehen. Wie heißt er? Drive My Car?
Drive My Car. Okay. Das fasst den Inhalt eigentlich schon ganz gut zusammen. Der basiert auf einer Kurzgeschichte von dem sehr berühmten Autor Haruki Murakami, kennt man natürlich.
Okay, gut, sold. Ich bin, ja, okay.
Mich wundert das eh, dass du den nicht auf der Liste hattest jetzt.
Ich habe den ja nicht gesehen.
Nein, da, nicht auf der Liste. Ich meine auf deiner internen Liste von Filmen, auf die du wartest.
Ja, ich habe keine so große interne Liste. Aber so, wir unterbrechen Jenny die ganze Zeit.
Ein japanischer Film. Es geht vereinfacht gesagt um einen Schauspieler, der vor allem am Theater arbeitet und der nach einem schweren Schicksalsschlag eine Aufführung von Tschechows Onkel Vanya quasi aufzieht. So, er hat sich aber aus der Schauspielerei zurückgezogen und ist jetzt quasi als Regisseur da tätig, raus aus der Stadt, aus der er wohnt, irgendwo in der Pampa, so kam es mir jedenfalls vor, will er einfach weg, weil er hat ja was Schlimmes erlebt und hat da diese Aufführung von Vanya, die mit SchauspielerInnen aus unterschiedlichsten Ländern in Südostasien umgesetzt wird, weil das heißt, die können zum Teil nicht mal dieselbe Sprache sprechen, es ist immer jemand dabei, der übersetzt und um immer zu diesem Theater zu kommen, jeden Morgen, hat er zwangsweise eine Chauffeurin bekommen, die nicht unbedingt mit dem Theater irgendwas zu tun hat. Es ist eine sehr pragmatische Frau, die sehr gut fahren kann. Und im Grunde entwickelt sich im Verlauf dieses Films, der auch ziemlich lang ist, soweit ich mich erinnere, so etwas wie ja freundschaftsübertrieben, weil dieser Film eigentlich immer in gedämpften Tönen arbeitet. Der spricht wenig aus, so auch in den Beziehungen von den Leuten, weil ja die ganze Zeit gesprochen wird. Es geht um Theater. Die ganze Zeit hört man Zitate aus Onkel Vanya, weil er immer so eine Kassette im Auto hört, wo der Text eingesprochen wird, damit er den immer vor sich hört. Warum er das hört, hat noch tiefere Gründe, die ich hier jetzt nicht erläutern werde. Aber man hat quasi einen ganzen Film voll von Sprache, in dem eigentlich wenig gesagt wird. Und wenn man dann durch kleine Gesten, durch die Inszenierung, durch eine Aufnahme von einem Detail hier und da, durch die Gestik und Mimik von den Leuten, wenn dann mal so etwas kommt, wo man, das offensichtlich Gesagte quasi über darüber hinweggegangen wird, um was Großes zu sagen in einem Film über Trauer und Verarbeitung und Schuldgefühle, dann haut es einen einfach weg, vereinfacht gesagt.
Das klingt jeden Fall sehr nach Murakami irgendwie so, weil so diese kleinen, feinen Beziehungen, gerade auch zwischen Mann und Frau und mit Trauerbewältigung und sowas, zieht sich ja gefühlt durch all seine Kurzgeschichten, Romane und sowas alles. Und Burning hatte das ja auch so ein bisschen. Es basierte ja auch auf einer Kurzgeschichte von ihm.
Genau, die beiden besten Murakami-Verfilmungen sind beides Kurzgeschichten. Und also es ist erstmal unfassbar. Also dieses, was bei der Inszenierung seiner Theaterstücke, was daran auch noch so interessant ist, was die mit der Sprache noch macht, die benutzen nicht nur die Übersetzung beim Üben oder so, sondern dass die Idee seiner Theaterstücke allgemein ist, dass jeder in seiner eigenen Sprache spricht. Also die sprechen miteinander, aber in Sprachen, jeder in seiner Sprache, der andere. Wenn ich jetzt mit dir das spielen würde, Romeo und Julia, dann würden wir uns gar nicht verstehen auf der Bühne. Mhm. Also hinter uns würden oben fürs Publikum die Untertitel oder Obertitel stehen. Die verstehen also alles, aber wir Schauspieler auf der Bühne verstehen uns gegenseitig gar nicht, weil jeder seine eigene Sprache spricht. Mhm. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Das ist aber fast schon die unsubtilste Metapher des Films und ansonsten ist der mega zurückhaltend. Weil wenn du am Anfang so diese ganze Theatercrew da vorgestellt bekommst und seine Fahrerin und es spielt in Hiroshima, das ist ja auch so eine Trauerbewältigungsmetapher dann, dann kannst du dir in deinem Kopf, wenn das jetzt eine französische oder deutsche Komödie wäre, könntest du dir nach 3 Minuten genau auswählen, welche Mechanismen dann da irgendwie kommen werden und der freundet sich mit dem an und gemeinsam werden sie das erleben oder erfahren und so. Und all diese Sachen passieren einfach nicht. Also, wie gesagt, total gedämpft und trotzdem viel, viel kraftvoller als alles, was es sonst so gab.
Wie gesagt, ihr hattet mich bei Haruki Murakami, also von daher für mich steht jetzt außer Frage, was ich dann, obwohl, das muss ich dann auch zwischen den Jahren gucken, weil zu Weihnachten bin ich zu Hause.
Und vor allem der Regisseur hatte dieses Jahr, der ist nicht angelaufen, aber er hatte dieses Jahr auch noch einen Film im Berlinale-Wettbewerb, Wheel of Fortune and Fantasy, und der war auch unfassbar gut.
Mhm. Also der hat mir sogar noch ein bisschen besser gefallen, aber der andere kam halt ins Kino.
Jetzt sehe ich wieder, dass ich mit 2 Festivalgängern hier im Gespräch bin, das ist doch gut. Ja, siehst du, Christoph, dann warst du jetzt quasi ja doch irgendwo direkt auch mit deinem Platz.
Ja, dann muss ich ja nächstes Mal nicht in den anderen reinfallen.
Ja, genau. Dann kommen wir zu meinem Platz 4 und das ist Der Rausch von Thomas Winterberg über 4 Freunde, die irgendwie sich dazu entscheiden, als die arbeiten als Lehrer ja an ihrer Schule und entscheiden sich irgendwann, weil sie irgendwo mal was gelesen haben, so Mensch, wenn wir, was war das, glaube ich, 0,5 Promille Alkohol im Blut haben, dann lebt sich das Leben besser und wir sind alle glücklicher und das probieren sie dann natürlich irgendwie
ja,
aus.
Ja, aber mit, also wirklich mit Untergebau, ne? Das ist von einem norwegischen Philosophen und der hat das auch wirklich gesagt, also auch im realen Leben.
Und das probieren sie aus und das funktioniert auch irgendwie und dann denkt man sich, ach Mensch, aber es könnte ja mit ein paar mehr Promille noch viel schöner sein und dann fangen natürlich irgendwann irgendwo auch ein bisschen die Probleme an, weil irgendwann überschreitet man die Grenze, wo man es dann doch nicht mehr so gut kontrollieren kann, weil ursprünglich sagen sie ja auch, okay, wir haben auch genaue Zeiten und in denen wollen wir halt wirklich nur das erreichen und ja. Also es gibt einen sehr lustigen, leicht angetrunkenen Podcast hier bei Filmstarts, wo wir das tatsächlich auch versucht haben. Das Problem ist nur, dass der gute Tobi sich dieses komische Pustegerät von seiner, also er hat sich von seiner Freundin erklären lassen, hat es uns aber falsch erklärt und dementsprechend dachten wir mal, wir sind viel drunter. Ich glaube, wir waren mindestens bestimmt bei mehr als diesen 0,5 Promille. Es war trotzdem noch ein gut verständlicher Podcast, zu einem sehr, sehr interessanten Film, der mich wirklich sehr begeistert hat, der auch wirklich so Facetten aufgerufen hat, wo ich gedacht habe, ja, genauso muss man eigentlich auch dieses Thema angehen, weil natürlich ist es im ersten Augenblick so ein bisschen so, okay, verherrlicht die jetzt hier gerade irgendwie so Alkoholismus, so nach dem Motto, wir saufen jetzt fröhlich jeden Tag und wie Thomas Vinterberg es dann aber auch wirklich schafft, auch die Schattenseiten von all dem wirklich gut rüberzubringen und da quasi von der Komödie ins Dramatische übergleitet, finde ich, war ein wirklich schöner Fluss auch dieser ganzen Geschichte und ein Mads Mikkelsen, wie ich mir jetzt habe sagen lassen, dass man ihn ja richtig ausspricht, nicht Mads.
Mads?
Nee, Tobi hat es erklärt, man sagt wohl wirklich Mads, also wie bei Mads. Christmas, so Mads Mikkelsen, ich sag eh immer Mads Mikkelsen, sorry, das hat sich eingebürgert, das wird auch nie aufhören.
Sonst weiß ja auch keiner, von wem du sprichst.
Ja, eben so Mads Mikkelsen, ist das der Bruder von Mads Mikkelsen, so was ist da los? Mads Mikkelsen fand ich großartig. Film hat ja, glaube ich, auch den Oscar gewonnen, ne? Als bester internationaler Film.
Ja.
Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, den Oscar-Experten haben wir hier. Deswegen, also den fand ich absolut fantastisch. Das war so ein Film, der hat wirklich alle Tonspuren auf der emotionalen Tonebene irgendwie getroffen und mich am Ende auch zum Weinen gebracht und am Anfang zum Lachen gebracht. Und da war einfach irgendwie alles gut.
Ja, ich fand halt, wie, was du gerade schon gesagt hast, mit natürlich schlagen dann welche, wo ich denke, und natürlich gibt's düstere Seiten. Das habe ich auch als natürlich empfunden, nämlich als Pflichtübung. Also die 30 Minuten, wo das war, mochte ich überhaupt nicht. Alles davor und vor allem die letzten 5 Minuten fand ich fantastisch. Mhm. Und man muss nicht immer die dunklen Seiten von Alkohol zeigen, man kann das auch im Kino einfach mal abfeiern. Alkohol macht ja auch manchmal Spaß.
Macht auch manchmal Spaß, aber ich finde gerade in diesem Prozess des Films, finde ich, hat es einfach gut gepasst, weil sich natürlich durch diese Offenheit und Lockerheit ja dann eigentlich auch so wirklich erst so diese ganzen Probleme zeigen, weswegen sie ja dann irgendwann auch dieses Experiment überhaupt auch wagen. Also allein dieses Beispiel von Mads Mikkelsen und seiner Familie, da merkt man ja dann auch so, die Beziehung zu seiner Frau liegt eigentlich brach und lebt ja denn eigentlich erst wieder auf, wenn er anfängt, so noch moderat zu trinken und wird ja dann katastrophal, wenn er halt wieder viel anfängt zu saufen. Und klar sind da so ein paar Klischees drin, auch so gerade zwischen den beiden, aber hat mich in dem Fall so absolut nicht gestört, weil ich es einfach echt schön erzählt und geschauspielert fand.
Ja, ich mag Thomas Vinterberg nicht so, deswegen habe ich mir mehr aufgespart.
Sehr gut.
Ich mag ihn auch nicht so, aber den kann man schon sehr gut gucken. Also
und nur wenn man eine halbe Stunde davon ignoriert. Oder
ja, so kann man ja dann einfach mal, also so, man merkt das ja, wenn es dann sonst sieht. Aber du musst, also egal, selbst wenn du den Film nicht guckst, die letzten 5 Minuten sind Pflicht. Das ist die beste Tanzszene der letzten 10 Jahre.
Ja, das stimmt. Ja.
Da kann auch West Side Story nicht mithalten. Also was Mads Mikkelsen da als Tanz abzieht, das ist unglaublich.
Besser als America in West Side Story. Ja, die beste Tanzszene in den letzten 10 Jahren.
Ja, die muss vielleicht, ich glaube, die gibt es auch auf YouTube, Jenny. Vielleicht nach der Aufnahme hier mal gucken, was der gute Matt da so hinlegt. So, wer möchte denn mit seinem Platz 3 jetzt weitermachen? Weil jetzt machen wir mal mit Christoph weiter.
Ja, ja, genau. Das wirklich beste Musical des Jahres kommt jetzt.
Oha, jetzt bin ich gespannt.
Und es ist aber kein Feel-Good-Musical. Obwohl, das ist ja West Side Story auch nicht. Das ist ja total tragisch. Mhm. Aber genau, also aber ein noch viel düstereres Musical. Annette. Von, der kommt, glaube ich, auch, nee, der kam jetzt gerade, also der läuft auch noch im Kino, wenn ihr das hier hört.
Sehr gut. Sehr
der
gut.
Neue Leo Carax. Der letzte Film von ihm, Holy Motors, der macht nur so alle 7, 8 Jahre mal einen Film. Mhm. Der war damals sogar auf Platz 1 bei mir, 2012.
Den fand ich auch sehr, sehr gut, ja.
Der beste Akkordeonszene aller Zeiten und das steht ja wohl außer Frage. genau, und ja, es ist jetzt ein Musical geschrieben von den Sparks Brothers, sind in Deutschland nicht so wahnsinnig bekannt. Außer ein Song, der auf der Bravo Hits 5 war oder so, von denen ich nie wusste, dass der von denen ist. Mhm. Genau, das ist eine Zwei-Mann-Gruppe, sind also wie gesagt Brüder, die seit 40 Jahren oder so Musik machen und sich alle 3 Jahre komplett neu erfinden. Die haben irgendwie 25 oder 30 Alben oder so und die sind alle total unterschiedlich und die haben jetzt dieses Musical geschrieben. Wenn man was von denen wissen will, dieses Jahr hat Edgar Wright eine Dokumentation über die gemacht, die auch in Deutschland im Kino lief, die auch sehr sehenswert ist. Auch sehr, sehr lang. Bei 30 Alben braucht man halt irgendwie 2 Stunden 40. Was ja für eine Musikdoku schon sehr, sehr lang ist.
Ja.
Wobei ja nicht mehr, ne? Jetzt, wo Peter Jackson irgendwie 6 Stunden für die Beatles braucht, das wird dann immer länger und länger und länger und länger.
Das ist halt Peter Jackson, ne? Ich glaube, der kann nichts unter 3 Stunden mehr ins Kino bringen.
Genau, war der Eröffnungsfilm von in Cannes dieses Jahr. Und Adam Driver spielt darin einen aneckenden Stand-Up-Comedian und seine Stand-Up-Comedy-Sachen sind fantastisch in dem Film, also richtig, richtig eklig, bitter. Und er verliebt sich in eine Opernsängerin, gespielt von Marion Cotillard. Und dann gibt es so eine typische, nicht typische, absolut nicht typische, aber MeToo-Erzählung mit viel Gewalt und psychischem Druck und so weiter. Und dann kommt es auch zur Katastrophe. Und gleichzeitig wird halt Annette geboren. Also die titelgebende Figur, die Tochter von den beiden, gespielt von einer Holzpuppe.
Okay.
Genau, und dann ist es aber schon sehr, sehr ein großes, opernhaftes Musical. Die ersten 10 Minuten sind die beste Nummer des Films. Das fängt im Tonstudio an und dann sagen erstmal Leo Carax ist da, die Sparks Brothers sind da. Dann sagen sie erstmal, fang jetzt mal an. Dann gehen sie alle zusammen auf die Straßen von Los Angeles und rennen die Straße darunter und sagen, wir fangen jetzt an. Und ja, dann ist es einfach so ein richtig bitterer Rausch. Also mega düster, aber auch total mitreißend. Adam Driver ist unglaublich in dem Film, auch unglaublich unsympathisch. Also es gibt irgendwie keine wirklich positive Figur in diesem Film. Vielleicht Marion Cotillard ein bisschen, aber also schon sehr, sehr bitter, aber trotzdem haut halt völlig um. Also sehr anachronistisch. Total, ich fand den mega gut, mega gut.
Ich gucke den erst am Freitag, weil es einer meiner Most Wanted Filme dieses Jahr. Aber ich musste aufs Kino warten. Meine Frage ist, ich ertrage Marion Cotillard nicht als Schauspielerin. wie ist sie in diesem Film?
Ich könnte jetzt eine Sache sagen, die wäre aber ein Riesenspoiler.
Nein, also mir reicht es ja so eine Einschätzung aller, ist es wieder 120 Minuten Nervenzusammenbruch wie in vielen ihrer Filme oder geht es in eine andere Richtung?
Wenn ich jetzt so einen kleinen Spoiler mache, sage ich, du musst dir um 120 Minuten keine Sorgen machen.
Ah, das steht aber schon in manchen Kritiken.
Okay, dann ist gut. Genau, dementsprechend muss man halt da nur kurz durch.
Okay, na gut. Okay.
Aber ich fand sie auch super. Also deswegen, nee, ist nicht. Sie ist ja innerhalb der Beziehung eher so die positive Figur. Also deswegen, oder auch die optimistischere Figur.
Und gefällt er dir besser als Holy Motors?
Nein.
ich glaube, die Frage hätte ich sogar selbst beantworten können. So,
war Holy Motors ist einer so meiner Top 10 Filme all time.
Ja, ja, also ich finde auch so, also ich meine, ich will Annette auch noch sehen, ich habe ihn selber auch noch nicht gesehen, irgendwie muss ihn dann auch im Kino gucken, aber ich fand schon so von den Trailern her, dachte ich mir so, ja okay, das ist jetzt nicht irgendwie wie Holy Motors, ich glaube sowas wie Holy Motors kannst du auch nicht nochmal toppen, oder? Also dieser Film ist ja wirklich perfekter Kino-Wahnsinn auf Film gebannt, so, der ist ja nur noch verrückt, wunderbar und so, Annette sieht zwar auch sehr skurril auch so, aber ich weiß, kann mir nicht vorstellen, dass der besser sein wird als Holy Motors.
Aber er ist also Platz 3 dieses Jahr, ne?
Ja, ja, also eben, deswegen, ja. Klar. Also das ist auch immer noch eine gute Sache. So, Jenny, dein Platz 3.
Mein Platz 3 ist Nunsploitation von Paul Verhoeven, und zwar Benedetta. Ah, auch einer okay. meiner am meisten erwarteten Filme, also nicht zuletzt, weil sein letzter Film L, mein Nummer 1 der 2010er Jahre ist, war ich natürlich sehr aufgeregt. Benedetta ist jetzt nicht so gut, das ist, glaube ich, aber auch schwer, so gut zu sein. Es fehlt ja auch Isabelle Huppert, ne? Das ist schon mal ein großer Minuspunkt. Stattdessen haben wir Virginie Efira, die eine Nonne spielt, Benedetta, die im 17. Jahrhundert in einem Konvent in der Toskana kommt. Sie wird von ihren Eltern, wie das damals üblich war, mehr oder weniger verscherbelt an die Äbtissin. Die bezahlen ja dann immer so eine Art Mitgift an dieses Konvent, damit sie für ihre Tochter nicht sorgen müssen. Mhm. Im Grunde. Und da kommt diese Benedetta rein und von Anfang an, schon ab der ersten Sequenz, in dem ein, ich glaube, Vogelschiss eine sehr wichtige Rolle spielt, weiß man, dass diese Frau sich Jesus verschrieben hat. Mhm. Also sie kommt nicht widerwillig unbedingt in dieses Konvent. Und im Verlauf des Films, der dann recht schnell auch in ihr Erwachsenenalter springt, wobei sie, glaube ich, eine jüngere Benedetta spielt, als Virginie Efira alt ist, wird dann immer mehr ersichtlich, dass sie quasi Visionen von Jesus Christus hat, der sehr hot aussieht. wie so ein hotter Lover aus einer Seifenoper oder so, kam mir manchmal vor, der Leute köpft mit seinem Messer, mit seinem Schwert besser gesagt, der richtig einfach nur geil ist, Jesus. Mhm. Und
wann kann man das schon mal über Jesus sagen?
Ja, genau. Und sie ist diesen Vision ganz verschrieben und dann kommt es sogar noch zu Stigmata bei ihr, das heißt, ihre Hände bluten wie bei Jesu am Kreuz und so weiter und so fort. Und schnell wird da in diesem abgeschotteten Konvent, das umgeben ist von der Pest, natürlich dieses Wunder beschworen, aber es gibt natürlich auch Zweifler. Und diese Zweifler haben auch Anlässe, an ihr zu zweifeln, weil Benedetta eine Liebesgeschichte beginnt, während all das passiert, mit einer anderen neu hineingekommenen jungen Nonne, die Daphne, von Daphne Batikia gespielt wird. Die heißt Bartolomea und Benedetta.
Ah, sehr
ach,
schön.
Ein Traum. Und das klingt natürlich nach einem saftigen Paul Verhoeven-Film, muss man natürlich sagen. Eine lesbische Liebesgeschichte in einem Nonnenkloster. Und er reizt das natürlich auch so sehr aus, wie er das nur kann. Aber was mir bei diesem Film, abgesehen von dieser Saftigkeit, dieses geilen Jesus-Spektakels einfach sehr gefallen hat, ist, dass es trotzdem wirklich ein Film von Ambivalenzen ist. Mhm. Es ist ein Film, der aufzeigt natürlich, wie gewinnsüchtig diese ganze Institution Kirche zu diesem Zeitpunkt ist und der das alles auch recht pragmatisch betrachtet, wie diese Kirche funktioniert und gleichzeitig aber auch den Glauben von Benedetta in einer gewissen Weise respektiert und vielleicht auch als wahr annimmt. Das ist so ein Thema, was ich super spannend finde. Deswegen ist auch Silence von Scorsese einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre. Und gleichzeitig, aber da sind wir bei den Ambivalenzen, ab der Mitte des Films gibt es eine Perspektivverschiebung, wo wir Benedetta mehr oder weniger nur noch von außen sehen und nicht genau wissen, hat sie das jetzt dafür gesorgt, dass das passiert? Oder ist es wirklich passiert? Was uns natürlich sofort in Zweifelposition bringt. Ist das eigentlich alles wahr, was da passiert mit Benedetta? Passiert das jetzt wirklich oder ist das von ihr hervorgerufen, um die Leute, die Gläubigen, zu ihrem Glück zu zwingen, um zu sehen, wie dieses Wunder geschieht inmitten der Pest? Und das fand ich ganz toll. Es ist kein Film, der einfach auf die Kirche draufhaut, obwohl er das natürlich tut. Sondern eine sehr ambivalente Auseinandersetzung mit dem Glauben. Und wie gesagt, heiße Nonnen.
Ja, und ein geiler Jesus offensichtlich. Ja. Also da muss man ja, ist für jeden was dabei. Ich finde es auch gut, weil ich glaube, ich hab mich vor diesem Film immer so ein bisschen gedrückt, so, weil ich nie so richtig greifen konnte, was soll das jetzt sein. Aber ich glaube, jetzt habe ich das erste Mal tatsächlich Lust bekommen, mir diesen Film dann doch noch irgendwie anzuschauen.
Der ist ja auch super.
Und,
also der macht auf A, macht der mal super Spaß. Ich hätte es mir wahrscheinlich sogar noch ein bisschen saftiger gewünscht. Also für Werhofen ist das schon trotz Kruzifix Dildo auf Sparflamme ein bisschen.
Hast du das schon verraten?
Oh, na toll, Spoiler, ja.
Aber das steht ja nun wirklich in jeder Kritik.
Aber man muss ihn gesehen haben, um es zu glauben, dass er es wirklich macht.
Ja, okay, gut. Ja,
genau, also das macht er schon. Und das, was du beschrieben hast, ist halt das eigentlich Spannende an dem Film. Dieses, man hätte halt, also wahrscheinlich in Cannes kam der Film ja auch so sehr zwiespältig an und wurde von vielen auch so als so Seifenoper-Ding da abgeschrieben. Das ist totaler Quatsch. Aber das liegt wahrscheinlich gerade daran, dass er sich auf diese Ambivalenzen einlässt, weil von Werhöfen überhaupt heute, in der heutigen Zeit hat man halt erwartet, wenn man sowas macht, dann haut man richtig auf die Kirche drauf. Ist ja auch gerade total mega in. Und dass jetzt ausgerechnet so ein Film dann sagt, nee, ich nehme das hier mal alles ein bisschen ernster, ist ja auch eine echte historische Figur, die Nonne. Das ist schon verdammt spannend. Und es macht halt einfach mega unterhaltsam.
Okay, ja, sold. Ich hab das Gefühl, ich muss jetzt in der Zeit bis Weihnachten noch irgendwie viele Filme nachholen. So. Und wahrscheinlich wird sich dann am Ende des Jahres meine Top 10, die ich gestern bei Jenny eingereicht habe, noch einmal komplett verändern. Aber gut, egal. Ja, dann kommen wir zu meinem Platz 3 und das ist The Green Knight von David Lowry. Ich weiß aber nicht, wie man ihn richtig ausspricht. Ich habe ihn tatsächlich mit A Ghost Story tatsächlich schätzen gelernt, obwohl ich bei A Ghost Story erst dachte, das wird überhaupt nicht mein Film. Nachdem ich hier Rooney Mara dabei zugucken musste, wie sie 5 Minuten lang da diesen Apple Pie isst und Casey Affleck mit
weißen Bettlaken
in der Ecke steht und ein Geist spielt, dachte ich so, was zur Hölle passiert hier gerade? Und dann gab es diese Nicht-Konversation zwischen diesen zwei Geistern so durch die Tür, durch die Fenster durch, wo er ihn fragt, so, auf wen wartest du? Ja, das habe ich vergessen. Und da war irgendwie so, das hat irgendwie so einen Schalter bei mir umgelegt und dann hatte mich dieser Film. Und seitdem bin ich dann doch immer sehr gespannt, wenn David Lowry irgendwie ein neues Projekt ankündigt. Und als schon so die ersten nur Promo-Bilder zu The Green Knight rauskamen und ja, hier die große Geschichte von Sir Gawain wird verfilmt und so, dachte ich, oh, okay, ja, das könnte von ihm wahrscheinlich ja auch wirklich spannend werden. Dann kam der erste Trailer und man hat auch Dev Patel als Sir Gawain gesehen und da war ich dann absolut hooked, sofort ins Kino gerannt, als er dann kam. Und diese Geschichte ist ja auch ein bisschen abstrus, absurd. Es gibt diesen grünen Ritter, der so ein Baummonster ist eigentlich, der an den Hof von König Artus kommt und verlangt, dass ein Ritter gegen ihn antritt. Und den Schlag, den er dem grünen Ritter verabreicht, den muss er sich ein Jahr später dann in der grünen Kapelle vom grünen Ritter abholen. Und Sir Gawain hackt ihm quasi den Kopf ab und der grüne Ritter sagt sich, ja, da ist mein Kopf, den setze ich mir wieder auf und dann ist fertig. Und jetzt muss Gawain natürlich ein Jahr später dann sich auf die Reise machen und diesen gleichen Schlag sich irgendwie abholen. Und ich fand ihn auf so vielen Ebenen, hat er mich tatsächlich auch wieder so abgeholt, wie ein David Lowry-Film irgendwie mich nur abholen kann. Ich mochte diese ganzen Bilder, diese unterschiedlichen Geschichten. Es hat sich wirklich wie so eine große Odyssee angefühlt. Ich musste manchmal so ein bisschen an, ist vielleicht der bescheuerte Vergleich, aber an so ein Rollenspiel denken, wo du halt mit deiner Figur losgehst und oh, dann gibt's da noch einen Zeitplot, dann gibt's ja noch irgendwie in dem Film diesen Dieb, der ihn da übers Ohr haut, diesen Geist, der von ihm noch was verlangt und dieses komische Paar da in dieser Burg. Da sind ja so viele unterschiedliche Dinge, die ihm auf seinem Weg widerfahren und dann hast du trotzdem auch noch irgendwie so große Fantasy-Elemente mit irgendwelchen gigantischen Riesen und gleichzeitig halt wieder so diese altbekannte, ruhige, fast statische Kamera eines David Lowry, der sich halt auch wirklich irgendwie 5 Minuten Zeit lässt, um so einen 360-Grad-Shot einmal zu machen, fand ich fantastisch. Also es war wirklich so ein Film, da war ich froh, dass ich den dann auch auf der großen Leinwand im Kino gesehen habe.
Aber bei dir klingt das jetzt alles trotz der Sidequests noch sehr geradlinig. Also man muss schon sagen, Das ist total poetisch, metaphorisch, abstrakt, klar, überhöht. Ja, ja. Also das ist kein klassischer, oder das ist schon ein klassischer Fantasy-Film, aber nicht so, wie man das heute kennt. Also es ist alles sehr merkwürdig. Mhm. Und ich muss sagen, mich hat der Film im Gegensatz zur Ghost Story zwar beeindruckt, aber nicht berührt. Mhm. Also der hat mich schon sehr von sich ferngehalten. Und okay. A24 muss bei mir mittlerweile so ein bisschen aufpassen, weil die, so diese Optik hat sich jetzt ja bei denen so eingeschmirgelt und das kippt langsam bei mir so ein bisschen, dass ich das eher als Masche wahrnehme. Aber Green Knight ist dann noch auf der richtigen Seite angekommen. Den fand ich auch super. Mhm. Jetzt der neue The Tragedy of Macbeth von Coen, den fand ich zum Beispiel ganz doof.
Oh, okay.
Also dementsprechend so langsam, A24 macht immer das mehr oder weniger dasselbe, obwohl sie so ganz individuelle Regisseure mit starker Stimme haben, gleicht sich das so ein bisschen an.
Mhm. Ist das das Arthouse Netflix?
Ich habe das hier das erste Mal gehört, das Arthouse Netflix A24. Ja, vielleicht so ein bisschen so mittlerweile. Ich glaube, sie ruhen sich auch so ein bisschen darauf aus, dass sie halt, wir sind A24, die Produktionsstätte, die euch arthausiges Zeug bringt. So.
Ich würde eher sagen, das ist das Arthouse Blumhaus, oder? Also deswegen so mit diesen, Regisseure machen für ein bestimmtes Budget. Hauptsache, ihr habt so ein bisschen den Look, den wir haben wollen, oder macht, was ihr wollt.
Es ist das arthausige Blumenhaus-Netflix. Keine Ahnung. Ja, aber ihr habt beide recht. Hast du Green Knight gesehen, Jenny?
Nee, ich mochte Ghost Story nämlich gar nicht.
Ah ja, okay, gut. Dann kann ich es auch verstehen, dass man sagt, nee.
Ja, ich musste dann gegen Ende des Jahres bei meiner Aufholjagd, weil ich mich recht spät auch erst wieder ins Kino getraut habe, um ehrlich zu sein, dann Abzüge machen. Welche Regisseure mag ich? Ja, wo habe ich gute Chancen?
Ja, okay.
Aber die visuelle Komponente finde ich jetzt schon interessant, weil ich muss sagen, ich bin schon etwas ermüdet von diesen ganzen Ritterfilmen. Aus den letzten Jahren, da gab es dieses Jahr The Last Duel und dann gab es diesen Timothy Chalamet-Ritterfilm und dann gab es diesen Chris Pine-schottische Ritterfilm. Stimmt, oder was das war. Ja. Und als ich dann Green Knight gesehen habe, dachte ich, ach.
Noch mehr Ritter.
Aber deine Beschreibung klang auf jeden Fall ganz anders und das macht mich schon wieder neugierig.
Ja, also es ist jetzt auch nicht so wie A Ghost Story. Also da, wie gesagt, bei A Ghost Story kann ich auch wirklich jeden verstehen, der mir sagt so, Obwohl bei A Ghost Story muss ich tatsächlich sagen, selbst meine Mutter fand den gut. Und das fand ich schon selber, weil meine Mama ist halt wirklich mehr so ein reiner Mainstream-Kinogucker. Und die hat den dann irgendwann, glaube ich, halt auf Prime geguckt, weil es den da, und fand sogar den gut. Da war ich immer so, yay, Pluspunkt für Mama. Da machen wir mal weiter mit unserem Platz 2. Und ich bin jetzt mal 30, ich fange mal an. Weil ich weiß, dass mein Platz 2, weil ich habe auf Christophs Zettel geschmult, mein Platz 2 ist Christophs Platz 2 und dann ist Christoph wieder fein raus. Dune von Denis Villeneuve. Oh, Jenny kotzt schon im Strahl, so sehr gut. Jetzt haben wir hier noch eine gute Diskussion vielleicht.
Das ist das Tenet von diesem Jahr.
Ja, wahrscheinlich, so ein bisschen schon.
Oder das Blade Runner 2049 von diesem Jahr. Oder halt immer diese Herbst-Sci-Fi-Filme.
Ja, genau. Aber ich muss einfach, ich mag Denis Villeneuve einfach unglaublich gern. Und ich finde, man hat bei Dune wirklich gemerkt, dass das so ein Film ist, da redet er ja auch schon irgendwie lange von. In jedem Interview betont er nochmal, dass er diesen Roman von Frank Herbert ja wirklich schon als Jugendlicher geliebt hat und unbedingt es ja mal irgendwie auf die Leinwand bringen wollte. Und jetzt haben wir es endlich ja auch mit zahlreichen Corona-Verspätungen irgendwie dann endlich mal bekommen. Und ich muss sagen, ich war wirklich schwer begeistert. Auch allein von der Tatsache, dass man jetzt wirklich sagt, das hier ist nur Teil 1, Teil 2 kommt noch und dass man halt wirklich aus diesem ersten Band von Frank Herberts großer Saga, die ja insgesamt 6 Bände und dann noch 3.000.000 andere Prequels, Sequels, die sein Sohn dann noch irgendwie weitergemacht hat, dass man das hier wirklich, dass man aus diesem ersten Band nur die erste Hälfte auch genommen hat, um überhaupt all das erstmal aufzubauen. Und ich weiß, wir waren damals schon im IMAX hier in Berlin, als man uns die ersten 10 Minuten gezeigt hat. Und da war ich schon baff, so. Also was Denis Villeneuve hier aufzieht, so an Gigantomanie, einfach so diese riesen Raumschiffe, da gibt's diese große Kugel, wo du denkst, ja, die sieht ja gar nicht so groß aus. Und dann landet sie auf diesem Planeten, also wenn man dann auch so diese Verhältnisse sieht, so, was da irgendwie plötzlich durch die Gegend fliegt und auch die Kostüme, unglaublich. Die Musik von Hans Zimmer fand ich tatsächlich auch mal wieder sehr fantastisch, auch irgendwie gut getroffen für diesen Film. Ja, Schauspieler hier jetzt alle nochmal aufzuzählen, würde eh viel zu lang werden. Mochte ich aber auch wirklich sehr, sehr gerne, wie man hier auch die aufgebaut hat. Und weil letztendlich ist dieser erste Dune-Teil so ein bisschen, wir bereiten unser Schachspiel vor, stellen alle Figuren auf und machen zwar schon mal die ersten Züge. Spannend wird das Ganze, glaube ich, wirklich, wenn wir dann irgendwann Teil 2 sehen werden, weil da geht's ja dann wirklich um was. Das hier ist jetzt quasi so die große Vorbereitung, aber allein das fand ich, sah einfach nur absolut fantastisch aus.
Ich muss ja auch nur sagen, also er hat ja erstmal alle Untertöne und Zwischentöne und überhaupt Ideen des Romans mal alle gekillt und das rein auf die Story reduziert. Und die interessiert mich auch null. Also dementsprechend, ob das jetzt zweiten Teil, also ich freue mich schon drauf, ich will schon wissen, aber nicht, um mehr davon zu bekommen, nicht um zu wissen, wie es weitergeht, das interessiert mich nicht. Das hat auch Villeneuve, da kann er mir noch so viel erzählen, dass der das schon als Kind gelesen hat, das hat ihn auch alles nicht interessiert. Aber ich habe ja letztes Jahr schon gesagt bei dieser Runde, dass ich mich entschieden habe, dass ich jetzt Bombast mag. und da deswegen, also das hat mich, ich habe den zweimal gesehen und einmal ein paar Monate schon vor der Weltpremiere und dann nochmal in Venedig und bei beiden Vorstellungen wurde darauf geachtet, dass die Soundanlage wirklich voll aufgedreht ist.
Ja.
Und der Film hat mich einfach nur 2,5 Stunden lang weggepustet und das hat einfach sehr viel Spaß gemacht und das war saugeil gemacht. Ich meine, Villeneuve hat ja auch irgendwie komplett aufgegeben, mit Dramaturgie zu arbeiten. Also jede Szene, egal ob da gerade eine riesige Weltraumschlacht ist oder ob ein Vater mit seinem Sohn am Strand steht und dem irgendwas über seine Zukunft erzählt, jede Szene ist Gigantomanie auf 180 pur. Das kann man auch als Unvermögen auslegen, wie Jenny das wahrscheinlich machen wird, aber mir ist das egal. Es ist einfach saugeil. Und ich feiere das.
Ja.
Also ich hätte gedacht, dass er mir mehr gefällt, weil ich bin gerne an Flughäfen und schaue Flugzeugen beim Landen und beim Starten zu und das sind ja 70% des Films gefühlt. Nein, ich war dann schon, also ich kann nicht sagen, dass ich enttäuscht war, weil ich Blade Runner überhaupt nicht mochte und Dune mochte ich ein bisschen mehr, auf jeden Fall. Schon allein, weil er nicht einen großartigen Film recycelt hat. Und den Lynch-Film habe ich jetzt nicht ins Herz geschlossen. Und das Buch ist eine einzige Quälerei für mich, da durchzukommen.
What? Das kann ich überhaupt nicht verstehen.
Aber ich versuch's weiterhin. Einer der Gründe, warum ich dieses Jahr nicht so viele Filme gesehen habe, war nämlich mehr Bücher zu lesen. Aber Dune ist wirklich wie Treibsand. Naja, wo wir bei Sand sind, ich muss sagen, ja, dieser Bombast, der war für mich halt relativ schnell monoton. Mhm. Und es gibt auf jeden Fall Momente in diesem Film, die ich wirklich sehr toll finde. Das ist dann vor allem auch wegen des Bombasts und nicht wegen der Story, die mich auch nicht wirklich interessiert. Mhm. Oder vor allem, weil er auch die Facetten, die ich interessant finde, rausgenommen hat. Oder sehr zurückgenommen hat, als gerade so, was den ganzen Kolonialismus-Kram aus dem Frank-Herbert-Buch angeht. Das kommt ja hier wirklich nur im Hintergrund vor. Und der Bombast ist aber erdrückend, er ist monoton und das liegt auch für mich an der Inszenierung, weil man hat zwar immer große Bilder und so, aber es ist alles immer sehr, immer auf eine recht ähnliche Art. Also deswegen erwähne ich ja auch diese vielen Landungen und Starts von irgendwelchen Raumschiffen und Libellen, Jets.
Raumschiffen und
ja, Kugeln, Quader, alle Formen, die ihr euch denken könnt.
Alle geometrischen Formen, die den Villeneuve spontan eingefallen sind.
Genau, das war für mich erdrückend, was ich schade fand, weil ich finde das Production Design von diesem Film grandios. Ich finde, es ist so eine schöne Abwechslung, nicht einfach nur so ein CGI-Match in großen Schlachten, Szenen und Darstellungen von Städten zu bekommen und Räumen und so. Das wirkt halt, gerade die Räume wirken ja wirklich, obwohl sie total kalt und abstoßend sind und niemand auf Arrakis eigentlich leben will, zumindest nicht in dieser Hauptstadt, wo die da unterkommen. Obwohl das so kalt ist, ist es trotzdem fühlbar, dass das Räume sind, die sich irgendjemand ausgedacht hat, was nicht selbstverständlich ist heutzutage in so effektelastigem Kino. Und das fand ich dann schon ein bisschen schade. Aber ich muss sagen, ich höre seitdem, und ich habe ihn damals auch zweimal im Kino geguckt, den Soundtrack von Hans Zimmer rauf und runter, weil der ähnlich bombastisch monoton ist, dass man perfekt dazu arbeiten kann.
Oh mein, das hat Hans Zimmer hoffentlich nicht gehört. So, okay, wer ist Jenny, du bist dran mit Platz 2, weil Christoph ist ja jetzt auch schon wieder durch.
Ja, ich gehe mal in eine ganz andere Richtung. Der Film hatte einen kleinen Kinostart, ist aber auch, glaube ich, relativ schnell ins Heimkino gekommen. Und zwar ist mein Platz 2 Jallikattu, Zorn der Bestien. Ich habe mich dieses Jahr mehr dem indischen Kino zugewandt, weil das eine Wissenslücke von mir bisher war. Und Jallikattu, auf den hatte ich auch schon eine längere Zeit gewartet, weil der ging so 2019 auf einschlägigen Genrefestivals rum und hatte einen sehr guten Ruf. Okay. Und es gab so einen Trailer, der absolut wahnsinnig aussah und da dachte ich, oh, wann kommt der denn endlich? Und die Corona-Pandemie und ich glaube auch die Tatsache, dass er aus Indien kommt, haben dann dazu geführt, dass er erst dieses Jahr nach Deutschland gekommen ist. Wie gesagt, Jallikattu, Zorn der Bestien, der deutsche Untertitel, oder der deutsche Titel ist, glaube ich, Zorn der Bestien, Jallikattu. warum die Bestien im Plural sind, erschließt sich mir auf den ersten Blick nicht, aber hat vielleicht eine tiefere Bedeutung, weil eigentlich gibt es erstmal nur auf den ersten Blick eine Bestie in diesem Film. Und zwar einen Büffel, der in einer kleinen Bergregion nahe eines Dorfs eigentlich geschlachtet werden soll. In Indien, wie gesagt, genauer gesagt in Malayalam, in diesem indischen Subkino, was es eben gibt. Mhm. Und dieser Büffel entkommt aber der Schlachtung. Und dann hinterlässt er im Grunde eine Spur der Zerstörung. Und der ganze Film dreht sich darum, wie dieses Dorf und diese vielen Leute, die da wohnen, der spielt mehr oder weniger in der Gegenwart, aber Technik spielt eigentlich keine große Rolle, wie die versuchen, diesen Büffel einzufangen. Mhm. Wie diese Naturgewalt, diese Bestie auf den ersten Blick da durchzieht, durch die Wälder, durch die Straßen, wie die alles kaputt macht, wie die Leute stolpern, während sie hinterherrennen, wie sie massenhaft mit Fackeln dahinterherrennen, durch die Nacht hinter diesem Büffel. Ich versuche hier Bilder zu schaffen, wie er schnauft, wie er trampelt, wie man so manchmal vielleicht ein Auge sieht oder manchmal nur einen Hufe oder so. Und das ist quasi die Story von diesem Film. Ja. Leute jagen einen Büffel. Und ich weiß nicht, ob ihn jemand von euch gesehen hat.
Nee.
Das ist einfach nur.
Ich habe nur den Trailer gesehen und der sah schon tatsächlich sehr verrückt aus.
Das ist wirklich eine archaische Geschichte. Im Grunde geht es darum, sehr einfach, Menschen sind die wirklichen Bestien, deswegen wahrscheinlich Bestien, hoffe ich, im deutschen Titel, im Plural. Und weil sich durch diese Jagd natürlich noch mehr zeigt, wie die Menschen immer mehr außer Rand und Band geraten. Mhm. Also es geht um Mob-Mentalität, es geht um das Animalische im Menschen selber und der Büffel ist letztendlich nur so ein Fixpunkt, um das irgendwie darzustellen. Das ist wirklich eine archaische Geschichte über das Menschsein an sich, die aber halt inszeniert ist wie einfach nur ein total mitreißender Actionfilm. Okay. Und der ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Ich kannte vorher noch keinen Film aus dem Malayalam-Kino. Ich kenne eher so Telugu oder zum Beispiel hier Bahubali. Das kommt ja aus einer anderen indischen Filmindustrie. Großes Fantasy-Epos. Sind alles keine Bollywood-Filme, das nur zur Erklärung. Es gibt da diese ganz vielen Industrien und das war für mich eine große Entdeckung, einfach mal sowas zu sehen. Ich habe mich da auch sehr gefreut, dass Zorn der Bestien, Jallikattu, nach Deutschland gekommen ist.
Ja, klingt gut. Ich habe, glaube ich, irgendwann nur mal die Filmstadt-Trailer-News dazu gelesen und da dann halt den Trailer gesehen und dachte mir, okay, ja, ist auf jeden Fall ein Film. Wenn der mir mal über den Weg läuft, so bin ja auch dem indischen Kino nicht abgeneigt.
Kannst du bei Amazon für wahrscheinlich 8 € bestellen, ist am Morgen da.
Ja, gut, ich glaube, das ist eher so ein Film, ich würde ihn mir erstmal angucken wollen und dann würde ich mir vielleicht wirklich nur über Prime ausleihen und dann gucken, ob ich mir dann irgendwie nochmal zu Hause ins Regal stelle oder so.
Weil, ja, oder so, noch besser.
Ja, siehst du. Okay, dann kommen wir zu unseren ersten Plätzen. Wer möchte denn anfangen? Christoph, du fängst jetzt an, weil du konntest dich bei Dune ja jetzt fast schon wieder ein bisschen rausreden.
Zweimal, ich glaube, ich weiß nicht genau, wir haben auf keinen, nee, wir haben nicht den ersten, denselben ersten. Meinen ersten hat, glaube ich, keinen. Ich hoffe, ihr habt zumindest irgendjemand gesehen. Ja, Jenny nickt.
Jenny nickt, ja gut.
Mein Platz 1 ist von den Schweizer Zürcher Brüdern Das Mädchen und die Spinne.
Nee, dann habe ich nicht gesehen. Ich dachte, du hast Bad Luck Banging auf 1.
Nee.
Aha.
Der ist, glaube ich, auf 7 oder so.
Okay, das Mädchen und die Spinne.
Hat ihn jetzt keiner gesehen, dann muss ich es ja ganz alleine machen.
Dann muss es
hat das merkwürdige Kätzchen irgendjemand gesehen?
Auch nicht, nein. Also ich kenne viele merkwürdige Kätzchen bei mir in der Nachbarschaft, aber
tja. Das merkwürdige Kätzchen ist erstmal das aufregendste deutschsprachige Regiedebüt der letzten 20 Jahre.
Okay, wow, einfach, das ist mal schon eine Aussage.
Es spielt einfach nur so 70, der dauert nur 70 Minuten oder so und spielt einfach bei so einer Familienfeier in zwei Räumen, Wohnzimmer, Küche. Und eigentlich passiert nichts Außergewöhnliches, also einfach nur, wie man sich eine Familienfeier vorstellt. Aber es sind so minimale Verschiebungen drin. Also es passiert immer so, da sagt man jemand ein falsches Wort oder macht man eine falsche Bewegung oder irgendwas, was da gar nicht reinpasst. Mhm. Und das erzeugt so eine ganz, ganz merkwürdige, aber super spannende Atmosphäre. Also man sitzt da wie in so einem Psychothriller, obwohl okay. man sich nur eine ganz stinknormale Familienfeier anguckt. Und das Konzept treiben sie jetzt quasi mit das Mädchen und die Spinne auf die Spitze. Also es geht einfach um so ein Wochenende. Ein Mädchen zieht aus einer WG aus und ihre beste Freundin bleibt in der WG. Und man sieht erst am ersten Tag, wie sie irgendwie quasi die neue Wohnung so ein bisschen vorbereiten, Schrank aufbauen, Küche putzen. Dann gibt's abends die Abschlussfeier und am nächsten Tag dann so den eigentlichen Umzug. Und genauso wie damals bei das Mädchen, wie bei damals merkwürdige Kätzchen, hast du einfach nur so dieses wilde Treiben von diesen ganzen Leuten, die da mithelfen und dann rennen die da mit den Kisten rum und so. Und dann gibt's aber zwischendurch so ganz, also manchmal ganz offensichtliche Sachen, wie dass eine auf einmal dem Hund, der da auch dabei ist, einfach einen heißen Tee über den Kopf schüttet oder so. Aber gar nicht so, als ob das nicht irgendwie plotmäßig drin oder so. Ne? Also man ist immer so andauernd so, viele Sachen sind viel subtiler, aber so ganz, ganz kleine Momente, die da einfach überhaupt nicht reinpassen. Okay. Als ich den bei der Berlinale war, ja dieses Jahr leider eine Home-Berlinale, wo wir nur zu Hause den ganzen Tag gestreamt haben. Ich hatte Gott sei Dank einen Kollegen dabei, dass man zumindest ein Zweiter saß, weil alleine 6 Filme am Stück so von der Berlinale zu streamen, dann fehlt einem auch irgendwann die Aufmerksamkeit, aber wenn man zu zweit sitzt, dann stachelt man sich so an. Mhm. Und den haben wir abends als letztes geguckt und ich war so total elektrifiziert, die gesamten 90 Minuten durch. Ich habe sowas in meinem Leben noch nicht erlebt im Kino, oder auch nur nicht zu Hause, noch nie beim Film gucken. Mhm. Also ich habe das kaum noch ausgehalten.
Okay.
Krass. Also wirklich schlimmer als jeder Serienmörder-Schüler, obwohl dann nichts passiert, außer dass zwei Mädels umziehen. Und ich habe mich total, und dann hatte ich echt ein halbes Jahr lang mega Schiss, weil es war natürlich ab der Sekunde klar, dass ich den im Kino gucke, wenn der rauskommt. Offensichtlich. So, ich hatte mega Schiss, dass das dann sozusagen einfach nicht passiert. Und ich da beim zweiten Mal sitze und mir das sozusagen im Nachhinein alles kaputt mache. Ist aber zum Glück nicht passiert. Also es fand ich mir ganz so heftig wie beim ersten Mal, aber ich war total, also ich bin das, also
okay. Das
unglaublich.
Klingt echt nach einem Film, den sollte man sich mal angucken. Also kann mich, also es klingt sehr interessant, wie du es beschreibst. Ich kann es trotzdem noch nicht so richtig greifen. Man
kann das auch, wenn du den Film gesehen hast, nicht greifen. Ja. Das ist einfach so dieses, okay. Irgendwas ist, stimmt dann nicht. Und es ist auch nicht so, dass das am Schluss irgendwie plotmäßig mit einem Twist aufgelöst wird oder so. Ne? Hm. Es geht einfach nur so dieses, er macht so dieses Unbehagen. Also man hat das ja auf Familienfeiern oft, also ich zumindest, hat glaube ich fast jeder bei großen Familienfeiern, dass man sich da hier und da in solchen Situationen mal ein bisschen unwohl fühlt, wenn man jetzt mit dem Großonkel, den man nicht abkann, da irgendwie auf einmal zu zweit in der Küche ist. Oder so. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall solche Sachen, und das kitzelt die halt raus. Und jetzt hier so dieses Ende dieser Freundschaft da quasi, wo die eine jetzt in ihre eigene Wohnung zieht, einfach so dieses Gefühl machen sie auf eine Art mit ihrem ganz eigenen Stil greifbar, was einfach keiner andere auf der Welt macht. Okay. Und man denkt, das ist total ungewöhnlich und so, aber die haben halt wirklich den Stil, den sie durch alles durchziehen. Also ich würde schon mit das merkwürdige Kätzchen, gibt es bestimmt für 99 Cent auf Amazon, dauert 70 Minuten. Da würde ich halt mit anfangen, weil das schon so aufeinander aufbaut, von der Art, wie sie das machen. Aber das ist unfassbar. Der hat auch den Regiepreis gewonnen auf der Berlinale in der Encounter-Sektion. Oh, shit. Der Knall war ich. Genau, also das ist eine der unfassbarsten Filmguck-Erfahrungen, die ich in meinem Leben hatte. Und einfach ein Übermeisterwerk.
Und das von dem Mann, der am Ende dieses Jahres 800 Filme geguckt hat, ist das schon eine Aussage so.
Ja, genau, also das ist, der Film ist jetzt wirklich in meiner Liste. Ich habe ja so eine Liste, seit 2000 ist der jetzt auf Platz 1.
Okay, ja. Wie gesagt, ich werde direkt, wenn wir hier aus diesem Podcast-Studio rausgehen, mal gucken, wo ich mir das mal
angucke. Aber Daniel Fabian zum Beispiel, aber der ist auch nicht der richtige Typ dafür, dass ich den jetzt extra anguckt, hat nur 3 Sterne gegeben. Da blutet mir natürlich das Herz.
Ja, okay. Ja,
aber gut, das zählt auch nicht, weil Daniel ist für sowas auch ehrlich gesagt nicht so offen.
Na gut, okay, gut. Dann.
Warum muss ich ihn gucken? Kann ich nicht auch auf eine Familienfeier gehen?
Kannst du auch, aber ist natürlich besser, kann man einfach lieber sitzen bleiben.
So. Aber guck mal, du kannst
kannst auch einfach einen Büffel jagen gehen, weißt du was?
Du kannst aber einfach gemütlich ohne deine Familie zu Hause sitzen und einer anderen Familienfeier zugucken aus der Sicherheit deines Sofas. da muss man sich nicht diese ganzen Gespräche, ah, und wie geht es dir? Wo siehst du dich im nächsten Jahr? Und bla, bla, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja, okay, ja, also Jenny, dein Platz 1.
Also, mein Platz 1 kommt aus Deutschland, ist Große Freiheit von Sebastian Meise. Habt ihr gesehen?
Ich wollte den vorgestern gucken und habe es nicht geschafft.
Ich habe ihn leider auch nicht gesehen.
Also ich wusste vorher gar nichts über den Film, außer dass Franz Rogowski mitspielt aus Transit, zum Beispiel einem meiner liebsten deutschen Filme aus den letzten Jahren. Und das hieß für mich, ich muss ihn schauen, weil er ein interessanter Schauspieler ist, sag ich mal so. Und der Film spielt über mehrere Jahrzehnte hinweg, nicht geradlinig, sondern er springt immer hin und her, im Grunde in Gefängniszellen. So. Mhm. Der Titel ist natürlich dementsprechend auch leicht ironisch, aber erklärt sich auch, wenn man ihn schaut. Franz Rogowski spielt einen schwulen Mann, der wiederholt wegen des Paragraphen 175 ins Gefängnis kommt. Und die früheste Zeitebene ist schon 1945, wo man nach und nach merkt durch die Art, wie seine Haare geschoren sind und dann später auch dadurch, dass man eine tätowierte Nummer auf seinen Arm sieht, dass er erst in einem Konzentrationslager war, der Nazis wegen seiner Homosexualität und dann von den Alliierten, die Deutschland befreit haben, quasi weiterhin in einem Gefängnis gehalten wurde, weil er ja schwul war. Und es gibt dann eben diese Zeitebene, es gibt die 50er und es gibt 68, so. Und den Unterschied erkennt man meistens am Schnurrbart oder an den Haaren und so weiter und so fort. Er ist da sehr zurückhaltend, weil es ist jetzt kein Period Piece in dem Sinne oder so, weil es wirklich hauptsächlich in Zellen spielt. Und dieser von Franz Rogowski gespielte Hans kommt eben da, ich versuche es mal geradlinig zu erzählen, um die Story verständlich zu machen, kommt eben in eine Zelle und da trifft er den Viktor, der von Georg Friedrich gespielt wird, den man, glaube ich, aus vielen österreichischen Filmen vor allem kennt. Ich brauche zumindest öfter Untertitel, wenn er irgendwo mitspielt. Dieser von Georg Friedrich gespielte Viktor ist natürlich voll von Vorurteilen und jeder weiß ja, dass der andere ein 175er ist und deswegen im Knast ist, so sagte man das da eben. Aber man kann es natürlich erwarten, er entwickelt sich irgendwie so etwas wie eine Freundschaft. Und das klingt jetzt erstmal recht schematisch, aber dieser Film ist wirklich großartig inszeniert. Also es ist ja auch eine Herausforderung, die man sich erstmal stellen muss in einer Zelle und dann vielleicht mal einem Esssaal oder einer Schneiderei oder mal einem Hof so eine Geschichte zu erzählen. Aber das ist wirklich außergewöhnlich, weil es in diesem Film, das sagt ja auch der Titel, darum geht, wie man sich in diesen begrenzten Räumen die Freiheiten sucht. Und wenn es quasi nur im übertragenen Sinne die Millimeter sind, die man sich freischaufelt. Wenn man von wiederholt, egal ob es die Nazis sind oder eben dann Nachkriegsdeutschland, BRD, da spielt es ja, in dieses Gefängnis gesperrt wird, einfach weil man seiner Liebe und Vorlieben nachgeht. So. Weil man halt schwul ist. Und das ist das Grundthema des Films, die Inszenierung, wie es schafft, durch die Schauspielerdarstellung, durch die Begrenzung. Und die sind jetzt beides nicht unbedingt extrovertierte Typen, ne? Die reden nicht die ganze Zeit über alles, die drehen sich viele Zigaretten, die falten viele Kleider zusammen, die sie geschneidert haben. Die sitzen viel in ihren kleinen, kargen Zellen herum, aber sie sprechen natürlich auch miteinander. Die Inszenierung schafft es halt durch die Schauspieler, durch diese Räume und diesen Zeitwechsel, der es auch alles so ein bisschen unvorhersehbar macht, so das zu erkunden, wie sich Menschen, und das betrifft auch den Viktor, in diesen kleinen Räumen ihr Leben schaffen, trotz allem. Und der Viktor hat jemanden umgebracht und ist deswegen im Knast. Aber es sind ja trotzdem Menschen, die Luft zum Atmen brauchen und eigentlich keine haben. Und das ist wirklich außergewöhnlich gemacht. Also ich kannte den Regisseur vorher noch gar nicht und saß wirklich da und dachte, das ist nicht nur jemand, der ein großes Thema nimmt, nämlich diesen Paragraphen, der jahrzehntelang Menschen das Leben zerstört hat im Grunde, sondern der auch weiß, wie man das inszeniert, wie man daraus ein fesselndes Drama macht, ohne ein, in Anführungszeichen, fesselndes Drama zu sein, weil es halt auch ein sehr leiser Film ist. Und das ist im deutschen Kino, gerade was so Filme über Geschichte, die Geschichte angeht, nicht selbstverständlich, dass da Menschen auch wissen, wie man das filmisch verpackt. Und die Wendungen am Ende sind auch durchaus nicht vorhersehbar. Und ich saß drin und war einfach hin und weg von dem. Große Freiheit.
Sehr gut. Wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen. Christoph hat ihn gucken wollen, hat ihn nicht gesehen.
Ja, aber ich werde ihn noch sehen.
Er wird ihn noch sehen.
Aber ist ja auch die Kontroverse, die ich mitbekommen habe, ist jetzt, dass Österreich sich den geschnappt hat. Weil der Regisseur ist ja Österreicher, ne? Aber der Film ist eigentlich zu 50% deutsch finanziert. Er hat eine deutsche Geschichte, wurde in Deutschland gedreht. Und jetzt geht er für Österreich, glaube ich, ins Oscar-Rennen. Und Cannes.
Vielleicht ist er deswegen so gut inszeniert.
In Cannes lief er auch als österreichischer Beitrag.
Ja, siehst du.
Die deutsche Filmindustrie ist ein bisschen sauer.
Ja, gut, kann ich vielleicht auch verstehen. So, ne? Wenn das vielleicht auch tatsächlich so ein Oscar-Contender ist, der dann vielleicht wirklich auch international da noch ein bisschen mehr abgrasen könnte, würde man das natürlich irgendwie auch für sich haben. So.
Der Deutsche aber ist aber auch nicht schlecht. Der hat zumindest viel Spaß gemacht.
Sicher?
Ich bin dein Mensch.
Oh. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu meinem Platz 1. Der hat auch was mit einem Mädchen und einer Spinne zu tun, ist aber was komplett anderes.
Ich sag schon mal, Recency Bias, ne?
Bitte was?
Oder?
Recency Bias.
Ja.
Wieso? Was hat das damit zu tun?
Es sei denn, du sagst jetzt was anderes, als ich glaube.
Spider-Man No Way Home.
Ja.
Aber
Recency Bias.
Warum?
Werfe ich jetzt einfach mal so als Vorwurf in den Raum. Weil du den vorgestern gesehen hast.
Nein, weil ich mich aber auf diesen Film gefühlt das ganze Jahr schon gefreut habe und seit dieser Film irgendwie angekündigt wurde. Ich bin einer der größten Spider-Man-Fans und hatte einfach nur Bock auf diesen Film. Und dieser Film hat mich einfach auf jeglicher Ebene abgeholt und zufriedengestellt. Und ja, auch wenn ich ihn vor kurzem gesehen habe und wir am heutigen Tag der Aufnahme gestern einen sehr, sehr langen Podcast dazu aufgenommen haben, wo wir auch nur darüber abgenördet haben. Deswegen wollte ich ja auch unbedingt, dass wir diesen Podcast hier aufnehmen, wenn ich Spider-Man gesehen habe, weil ich wusste, wenn der gut wird, dann landet der irgendwo ganz oben, dass er jetzt bei mir tatsächlich in diesem Jahr auf der 1 landet, noch vor Dune, weil Dune wäre eigentlich irgendwo meine Nummer 1 dann sonst gewesen, stehe ich auch zu. Also kann ich jetzt auch nicht beschreiben, ich habe jetzt schon nochmal, also ich gucke ihn jetzt am Wochenende nochmal und also da bin ich, glaube ich, auch einfach dann ein bisschen zu sehr so Marvel-Fanboy, zu sehr Spider-Man-Fanboy, dass ich mir das nicht irgendwie entgehen lassen kann. Und dieser Film vereint ja auch so quasi dieses ganze große Spinnenuniversum, was wir halt irgendwie so kennen. Ich will das jetzt mal so spoilerfrei wie möglich halten für Leute, die den irgendwie immer noch nicht gesehen haben, wenn sie diesen Podcast hier hören. Fand ich einfach nur toll. Finde ich auch für mich die beste Tom Holland-Performance als Spider-Man, Peter Parker. Mich grinsen hier zwei Menschen einfach nur so an und warten darauf, so wann hört der Junge auf zu reden. Ja gut, also ich kann jetzt hier das auch kurz machen, weil wie gesagt, hört euch einfach den Spider-Man-Podcast an, den ich mit Tobi und Julius aufgenommen habe. Da könnt ihr euch das anderthalb Stunden...
Der hätte aber ganz anders ausgesehen, wenn ihr Ben da noch mit reingenommen hättet, ne?
Ja gut, das wusste ich ja nicht. Also ich kriege ja auch nur die Gäste vorgesetzt, die man mir fortsetzt. So, wenn ich, klar, habe ich immer gerne jemanden drin, der auch mal ein bisschen Paroli bietet, so um mal eine andere Meinung dazu zu hören. Absolut
nicht. Ja, ich habe ja die Filmstadtkritik geschrieben, deswegen ist das jetzt keine Überraschung. Also ich hätte dir auch keine Paroli. Also wegen Platz 1 schon, aber nicht wegen deiner grundsätzlichen Richtung. Ich fand den schon mega unterhaltsam. Mhm.
Also ich nicht. Mhm. Nein, also ich weiß gar nicht, wie ich über den Film reden soll, ohne zu spoilern. Ich versuche es mal. Es ist richtig schwer. Nein, wie sage ich das am besten? Ich fand ihn besser als den ersten Tom Holland-Film. Beim zweiten fand ich, der ist jetzt, glaube ich, pragmatisch gesehen kein besserer Film, so wenn man das jetzt auflistet, was ist gut an dem, was ist schlecht an dem oder so. Aber der hatte ein paar interessante Ideen, die ich irgendwie selbstreflexiv fand. So wie funktioniert das Blockbuster-Kino eigentlich, was der Typ ja gerade selber dreht, sozusagen durch die Mysterio-Figur und den Twist um ihn herum. Und der dritte war für mich schon so ein Versuch, irgendwie da jetzt so einen Ernst reinzubringen, diese Reihe, den ich nicht unbedingt vermisst habe, weil ja zum Beispiel die Spider-Man-Trilogie von Sam Raimi überernst war. Die war ja wirklich teilweise so ein Melodram. Und das finde ich auch toll, so wie wichtig die Liebe zwischen den Hauptfiguren in diesem Film ist, wie oft Tobey Maguire, der auch mal weint, was nicht selbstverständlich ist in Superheldenfilmen und so. Und der, die Tom Holland-Filme waren halt immer leichter. Es waren halt auch spürbar jüngere Menschen. Mhm. Insofern habe ich mich nicht danach gesehnt, dass der neue jetzt das große Drama wird, in dem sich Peter Parker weiterentwickelt, weil das ist ja so das große Thema eigentlich, die Vorbereitung darauf, dass er irgendwann das Erbe wahrscheinlich von Tony Stark annimmt. Und deswegen gibt es immer wieder diese Herausforderungen für ihn in diesem Film, an denen er sich messen muss und dann eben auch möglicherweise große Verluste und so weiter, die ihn irgendwie weiterbringen, so als Menschen. Mhm. Das Erwachsenwerden ist hier so stark im Fokus wie in keinem der anderen Filme. Aber alles, was dazu benutzt wird, um das zu hervorzurufen, war bei mir, kam bei mir als sehr oberflächlich rüber. Also es gab immer wenn der Film sich in die Nähe einer tiefschürfenden Szene, einer bewegenden Szene, und ich erwarte ja keine philosophischen Dialoge, getraut Marvel, hat, ne? Immer dann ist er davor zurückgewichen. Mhm. Und das hat mich schon sehr, sehr gestört. Aber ich kann ja eigentlich gar nicht weiterreden, weil dann werde ich alles spoilern.
Ja. Ja, wie gesagt, ich fand ihn tatsächlich gerade auch so in den emotionalen Szenen eigentlich echt gut. Fand es auch echt gut, dass wir wirklich mal harte Konsequenzen für das Verhalten eines Peter Parkers hatten, was wir ja wirklich in den ersten beiden Filmen so nicht zu sehen bekommen haben, weil er da ja wirklich in der Sicherheit seiner eigenen kleinen Bubble noch gelebt hat. Und das wird ja hier sehr schön aufgebrochen, fand ich einfach. Und ja, deswegen, also einfach vom Unterhaltungswert, von der Emotionalität, die ich als großer Spider-Man-Fan irgendwie erlebt habe, war es einfach ein tolles Erlebnis und ja.
Weil das ist die eine Sache, die ich auch zugeben muss, alle Figuren, die da aus anderen Franchises auftreten, die haben wirklich einfach so durch die Nostalgie bei mir gelebt.
Na klar.
Das hat ja auch gereicht. Ja, die haben wenig neu entwickelt. Mhm. Gerade bei den Bösewichtern, von denen es ja bekannt ist, deswegen darf man das jetzt schon sagen. Also mit Green Goblin versuchen sie ja zumindest noch ein bisschen was, aber die anderen sind ja einfach nur da und Doc Ock auch vielleicht ein bisschen. Mhm. Aber gerade ein Jamie Foxx oder so kriegt gar nichts zu tun. Der Lizard Heini, der ist das Rice Iphans,
ja.
Wo man am Schluss, kann ja jetzt nicht über den Schluss reden, aber der schon irgendwie, der wird schon so behandelt, als ob er irgendwie so der letzte Depp ist, also weil irgendwie auch einer der schwächsten Bösewichte bei Spider-Man ever war.
Wo du die Bösewichte erwähnst und über die kann man ja reden, ich habe mich sehr gefreut über Willem Dafoe, den einfach, man sollte einfach nur Filme machen, indem man 2 Stunden lang Willem Dafoes Gesicht sieht und er muss es nicht mehr bewegen und ich freue mich schon und gebe dafür Geld aus. Was ich dem Film allerdings übergenommen habe, der andere Bösewicht, der mir wirklich sehr am Herzen liegt, weil es einer meiner Lieblings-Spider-Man-Filme oder Marvel-Filme oder Superhelden-Filme aller Zeiten sowieso ist, in der Geschichte der Menschheit, ist natürlich Doc Ock. Und das, ich habe den Umgang mit Doc Ock in diesem Film schon sehr übel genommen, dass die da über seinen Namen lachen. Das klingt jetzt irgendwie weird, dass mich das irgendwie.
Nee, das hat mich sogar schon im Trailer aufgeregt, dass sie da irgendwie so, wie heißt du, Otto Octavius?
Genau, so. Dass seine ganze tragische Backstory überhaupt keine Rolle spielt und er einfach nur ein Rando ist, der da reinstolpert und der ganze Film nur darüber funktioniert, dass du ihn wiedererkennst. Ne? Mhm. Und so läuft ja alles. Wiedererkennen, aber es wird nichts draus gemacht, außer bei wenigen Ausnahmen. Und das fand ich schon störend, aber ich saß auch gestern da und habe mich auch manchmal in dieser Nostalgie bewegt, so, das muss ich schon sagen. Und da hat er mir auf jeden Fall besser gefallen, auch als zum Beispiel Black Widow, anderer Marvel-Film, aber wahrscheinlich ein bisschen weniger als Eternals, der so als Kinofilm irgendwie auch noch ein bisschen überwältigender war, weil er halt ganz allein stand auch.
Ja. Gut, damit.
Müssen wir jetzt noch sagen, dass wir Matrix in dieser Sekunde noch nicht gesehen haben? Also ich denke, wir haben den alle noch nicht gesehen.
Nee, wir haben Matrix.
Ja, also Matrix genau, das müssen wir sagen, weil jetzt, wenn der rauskommt, ist er ja schon im Kino.
Genau, ja. Also Matrix 4 haben wir nicht gesehen. Wäre jetzt für mich aber auch nicht so ein großer Contender für irgendeinen der ersten 5 Plätze. Muss man halt mal gucken. Also bei Matrix 4 bin ich tatsächlich. Das ist so toll, dass die Leute das hören, nachdem unser Podcast zu Matrix 4 schon rauskam. Aber Ich sag's dir noch, ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, so was das jetzt wird. Also es kann wirklich toll werden oder es wird einfach nur, ja, okay, es war halt Matrix 4.
Und dann sitzt du in dem Podcast und sagst, bester Film des Jahres.
Ja, wie gesagt, also auch mit euren Empfehlungen hier noch, wenn ich die jetzt alle noch runterkriege, dann muss ich vielleicht noch diesen Podcast löschen, weil alles irgendwie komplett umgestellt wurde. Man weiß es nicht. Ja, so, damit sind wir am Ende angekommen. Jenny, vielen lieben Dank, dass du heute für uns hier warst.
Ja, danke für die Einladung. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Und Christoph, auch dir vielen lieben Dank, dass du heute wieder hier warst.
Gerne.
Und Grüße, dann geht natürlich an alle da draußen, die uns Woche für Woche zuhören, jetzt auch mit unserem tollen Jahresrückblick. Ihr könnt uns euren Jahresrückblick, also eure Top 5, gerne an leinwandliebe@filmstarts.de schicken. Ich wette, es haben mehr Leute Spider-Man No Way Home auf ihrer 1, als ihr glauben möchtet. Deswegen bin ich da wahrscheinlich nicht alleine. Deswegen, das könnt ihr gerne machen. Ihr könnt uns natürlich auch Reviews und Sonstiges hinterlassen auf den Podcast-Apps, die ihr so hört. Gerne auch die 5-Sterne-Wertung beim Apple Podcast. Freuen wir uns immer drüber, um mehr Sichtbarkeit zu erlangen. Und ja, damit bleibt mir nichts anderes übrig, als euch einen guten Rutsch zu wünschen. Ja, kann man jetzt schon sagen, ne? Ja. Guten Rutsch, kommt gut ins Jahr 2022. Wir hören uns dann auf jeden Fall wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcasts der Verbedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.